they will not have a nuclear weapon. And I would say that's about 99.9% of what I wanted, because we couldn't let that happen. You couldn't let that happen. And they won't have a nuclear weapon. Now, in addition to that, the strait is going to be open toll-free. And it's toll-free beyond the 60 days. It's not, somebody said, oh, it's toll-free for... No, no. It's toll-free, period.
Martin, was hören wir da?
Christoph, wir hören Donald Trump bei einer Pressekonferenz in Evian beim G7-Gipfel. Und da sagt er, dass also er einen vollen Erfolg erzeichnet habe. Der Iran werde niemals eine Atombombe haben. Und die Straße von Hormuz werde offen sein. Die Verhandlungen seien erfolgreich gewesen. Die Straße von Hormuz werde auch ohne Gebühren und immer offen sein. Und außerdem sagt Trump bei dieser Gelegenheit, dass Iran diesen Deal wollte. Er sagte sogar, dass die Beziehung zum Iran normalisiert sei und dass es schnell gehen könnte.
Es ist Mittwoch, der 17. Juni 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger der Berner und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin ist langjähriger USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, wir haben es gehört, Donald Trump ist sehr zuversichtlich. Er sagt, dass in Iran die absolut grossartig sei. Teilst du Trump seinen Optimismus?
Nein, Christoph, ich teile seinen Optimismus nicht. Ich glaube, dass Trump diesen Krieg eigentlich sogar verloren hat. Zumindest strategisch hat er ihn verloren. Und wir müssen nun mal abwarten, was in den nächsten 60 Tagen passiert. Aber Trump kann sich krummlegen, um diesen Deal schön zu reden. Das ist nicht das, was Donald Trump und Bibi Netanyahu am 28. Februar wollten, als sie diesen Krieg angefangen haben.
Der Trump hat mehrmals darauf verwiesen, dass sein Deal viel besser sei als der, den Barack Obama erreicht hätte. Das war im Jahr 2015, wir erinnern uns. Und das hat Donald Trump auch bei seinem Auftritt in Evian wiederholt.
Because it's a very important document and unlike Obama, who could have destroyed the Middle East with a horrible JCPOA, it is the worst agreement. That was a road to a nuclear weapon. Mine is a wall against a nuclear weapon.
Ja, hier sagt Trump also zum 100. Mal, dass Barack Obamas Abkommen unweigerlich zu einer iranischen Atombombe geführt hätte. Sein Trumps Abkommen dagegen sei eine Mauer gegen diese Atombombe des Iran. Auch während die USA dem Iran nichts zahlen, wie gewisse Medien berichtet hätten, sagt Trump. Also man muss da schon mal sagen, dass es schwer vorstellbar ist, dass die Mullahs ohne Gegenleistung auf ihr Nuklearprogramm verzichten. Außerdem, was Trump dauernd verschweigt, ist, dass die Mullahs 2015 auch schon klipp und klar gesagt haben, dass sie keine Bombe anstreben. Der getötete Ayatollah Khamenei hat mehrmals gesagt, Iran strebe keine Atomwaffe an. Abgesehen davon ist also in diesem Memorandum of Understanding, das beide Länder nun ausgehandelt haben, unter Führung Pakistans, unter Vermittlung Pakistans, einiges noch nicht geregelt. Die Verhandlungen darüber sollen also erstmal beginnen.
Wir haben Donald Trump gehört zum Barack Obama-Sim-Deal. Der Barack Obama seinerseits hat sich auch geäussert zum Trump-Sim-Deal und zu seinem eigenen Abkommen.
It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different or a significant improvement from the deal that we had in the first place and had worked for. For a long stretch of time.
Ja, Christoph, also Obama sagt hier, dass er bezweifle, dass dieses neue Abkommen besser sein werde als das, was er ausgehandelt hat. Und man muss dazu sagen, dass also solange das Obama-Abkommen von 2015 in Kraft war, bis Trump das 2018 zerrissen hat, hat der Iran kein Uran angereichert auf 60%. Es gab ganz strikte Kontrollen der Internationalen Atomenergieagentur in Wien. Und nun zu sagen, also wie Trump das tut, dass Obamas Abkommen quasi garantiert hätte, dass der Iran zu einer Bombe kommt, zu einer Atombombe kommt, ist völliger Unsinn.
Das Problem ist, dass wir noch nicht ganz genau wissen, was in dem Dokument steht, dem sogenannten Memorandum of Understanding, dem Rahmenabkommen, das unterzeichnet werden soll zwischen dem Iran und den USA. Jetzt ist aber kurz vor unserer Aufnahme ein Entwurf an die Öffentlichkeit geraten, er ist geleakt worden, wo doch das eine oder andere noch ein bisschen neuer enthalten ist. Martin, wie siehst du das?
Ja, also erstmal wissen wir noch nicht, ob dieser nun rausgeleckte Entwurf tatsächlich das letzte Wort ist. Aber wenn es so ist, dann muss man eben auch sagen, dass vieles was kicked down the road, wie man hier sagt, also dass viele Probleme noch ungelöst sind, die sollen jetzt erst in diesen 60 Tagen Verhandlungen gelöst werden. Ich finde es sehr interessant, wenn man Trumps Äußerungen am Rande des G7 in Evian sich anhört. Da ist natürlich nicht mehr die Rede von einem furchtbaren Regime in Teheran, das man stürzen müsse, auch um den Menschen im Iran zu helfen, sondern da wird plötzlich von geredet, also Otto und Trump, dass das alles sehr prima und vernünftige Leute seien, die nur das Beste für ihr Land wollten. Das erinnert mich fatal an Trumps Einschätzung von Kim Jong-un in Nordkorea oder auch von Putin. Und was natürlich auch seltsam ist, und das auch wieder am Rande des G7-Gipfels in Evian, du erinnerst dich, dass der Hauptantrieb für diesen Krieg die Angst vor diesem hoch angereicherten Uran war, dass er schon 60% angereichert war. Und man wollte also verhindern, dass der Iran die Bombe baut. Es hieß sogar, der Iran stünde kurz davor, eine Bombe zu haben, was natürlich Unsinn war. Aber nun sagt Trump, ja okay, 400 Kilogramm Nuclear Dust, nuklearen Staub, wie er das seltsamerweise bezeichnet. Alles nicht mehr so wichtig, das ist ja tief unter der Erde und eigentlich könnte man das lassen. Aber aus psychologischen Gründen sei es vielleicht doch wichtig, dass man sich diese 400 Kilogramm verschaffen könnte. Christoph, ich bin wirklich mal gespannt, was da am Ende nach diesen 60 Tagen rauskommt. Mir kommt das so vor, dass wir hier einen Präsidenten haben, der das größte Plauderdäschli der amerikanischen Präsidialgeschichte ist, a little chatterbox, der jeden Tag 100 Sachen sagt. Und Emmanuel Macron hat ja auch mal mit Recht darauf verwiesen, dass es besser wäre, wenn Trump nicht andauernd schwätzen würde, ja, weil er jeden Tag irgendwas anderes sagt.
Ja, noch zu dem Papier. Also das Raketenprogramm ist, soweit ich sehe, nicht angesprochen.
Nein, das Raketenprogramm ist nicht drin. Es ist auch nicht drin, dass der Iran die Unterstützung für seine Proxies, also für seine Milizverbündeten im Libanon und sonst wo, im Irak und in Gaza und so weiter und so fort einstellen müsse. Das sind natürlich Punkte, die in Israel sauer aufstoßen werden. Aber da werden wir noch drauf zu sprechen kommen.
Ja, zu Israel kommen wir im Moment. Zuerst, ja, ein bisschen überraschend ist bekannt worden, dass das Abkommen soll in der Schweiz unterzeichnet werden. Und zwar auf dem Bürgerstock in der Innerschweiz im Kanton Nidwalden, hoch über dem Vierwaldstättersee. Sag mal, wieso ist jetzt da die Schweiz zum Handkuss gekommen und nicht Pakistan oder Katar? Weil die beiden Länder haben ja das Abkommen eigentlich vermittelt.
Also wenn du mich fragst, wenn ich irgendwo einen Vertrag unterzeichnen soll, würde ich nicht nach Rawalpindi und Doha gehen, sondern lieber auf den Birkenstock. Ist doch toll. Ich war ja selber mal da, habe da einen Vortrag gehalten über Barack Obama. Das war noch vor der Renovierung und ich fand das sehr schön. Also das ist ein wunderbarer Ausflug. Und natürlich, offenbar haben die Konfliktparteien selber, die USA und Iran, sowie auch Pakistan und Katar, diesen Birkenstock vorgeschlagen. Und wie gesagt, das ist ja sehr eindrücklich da oben. Vor 2 Jahren hat dort ja auch die große Ukraine-Konferenz stattgefunden und die Teilnehmer waren offenbar beeindruckt. Ich war es ja auch, als ich da war. Die Schweiz ist im Übrigen ja auch eine geübte Gastgeberin für solche Konferenzen. Und außerdem gehört das Hotel auf dem Birkenstock einem Ableger des Staatsfonds von Katar. Also man kann dann immer noch sagen, wenn es Probleme gibt und wenn die Schweiz sich dumm anstellt auf dem Birkenstock, wird eben die Zollschranke wieder auf 39% hochgefahren. und dann müssen halt wieder Rolex-Tischuhren nach Washington befördert werden. Es gibt immer einen Ausweg bei Donald Trump.
Aber was bedeutet das für die Schweiz, dass das Abkommen am Freitag jetzt auf dem Birkenstock soll unterzeichnet werden?
Ja, ich finde, irgendwo ist das schon ein kleiner Erfolg auch wieder für die Schweiz. Sie findet sich auf der diplomatischen, politischen Landkarte jetzt wieder. Und vor dem Krieg war ja in der Botschaft des Oman in Genf über das Abkommen verhandelt worden. Diese Verhandlungen wurden dann durch Kriegsausbruch unterbrochen. Jetzt soll der Krieg auf dem Birkenstock beendet werden. Das ist eigentlich eine schöne Symbolik irgendwo. Und die Schweiz hat ja, wie du weißt, Christoph, auch das Schutzmachtmandat der USA im Iran, vertritt die USA, also dort diplomatisch in Teheran. Und in dieser Rolle war die Schweiz angeblich hinter den Kulissen beteiligt bei den Verhandlungen über ein mögliches Treffen zwischen dem Iran und den USA. Aber natürlich ist das schon eine aufwendige Angelegenheit, gerade was die Sicherheitsvorkehrungen betrifft. Aber ich möchte da nochmal hinzufügen, dass die Schweiz eigentlich stolz sein sollte auf diese Vermittlerrolle, die sie ja schon so oft gespielt hat. Die Schweizer Diplomatie braucht sich vor niemandem zu verstecken. Das ist auch insofern auch eine Anerkennung der diplomatischen Leistungen der Schweiz, dass nun dieser Vertrag auf dem Birkenstock unterzeichnet werden soll.
Kommt Donald Trump auf den Birkenstock?
Das glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ein Hubschrauber da landen kann. Ich glaube nicht, dass er da mit dem Fahrrad hochfährt. Aber es würde mich eben erstaunen. Es würde natürlich, wenn Trump anwesend wäre, diesem Abkommen noch ein ganz großes zusätzliches Gewicht geben. Aber wir wissen ja auch nicht, Christoph, ob das Rahmenabkommen tatsächlich Frieden bringen wird. Ich glaube, dass Vizepräsident J.D. Vance auf den Birkenstock kommen wird. Ja, für Trump wäre das gar nicht schlecht, wenn er käme. Das wäre auch eine schöne Geografiestunde. Der Präsident ist ja sagenhaft ignorant, was die Landkarten angeht. Ja, neulich hat er ja zum zweiten Mal gesagt, man könne von Katar in den Iran laufen. Er hat Belgien mal als Stadt bezeichnet, Namibia als Nambia. Und ich bin sicher, dass er den Birkenstock auch noch verballhornen würde, wenn er dort einladen würde. Also es wäre schön, wenn er käme, dann könnte er auch mal auf den Luzerner See, glaube ich, runtergucken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht in dieses schöne Hotel kommen wird.
Es könnte sein, dass also der J.D. Vance kommt. Er ist nämlich bei diesen Verhandlungen ja dabei gewesen und er hat das Prinzip von dem Abkommen öffentlich erklärt.
Well, we're going to stagger it, right? So giving up the enriched stockpile of uranium, that's the thing that we have focused the most on. They will get benefits for doing that. The cessation of funding of terrorist organization, they will get benefits from that. Making their country investable, they will get benefits from that. So what this is set up as they perform their end of the bargain, then more and more benefits flow to them. If they do less, then less, potentially nothing flows to them. And that's the way that we've set it up.
Ja, Vance erklärt hier das System, das angeblich dem Abkommen also so strukturieren wird, dass Anreize geschaffen werden. Wenn die Iraner ihr Atomprogramm beispielsweise abbauen, bekommen sie Geld dafür. Dasselbe, wenn sie Terrororganisationen in der Region wie die Hisbollah nicht länger unterstützen. Aber das erinnert natürlich an Obamas Iran-Abkommen, das Trump ständig verteufelt. Da gab es ja auch Anreize, ja. Und man muss auch hier dazu sagen, dass es natürlich in Washington schon Stimmen gibt, die sehr vorsichtig dieses nun bekannt gewordene Memorandum of Understanding beurteilen. Wir wissen, dass bei internen Beratungen der CIA-Chef John Ratcliffe mehrmals vor der Verhandlungstaktik der Iraner gewarnt hat, dass er sogar gesagt hat, die Iraner würden nicht in gutem Glauben verhandeln. Dem Regime in Teheran könne man nicht trauen bei Verhandlungen. Aber Ratcliffe war ja auch derjenige, der vor Kriegsbeginn, vor diesem Krieg gewarnt hat. Soweit ich das weiß, war er wirklich der Einzige im innersten Zirkel von Trump, der gesagt hat, Moment mal, lasst euch nicht von Bibi Netanyahu verführen, diesen Krieg zu führen. Und nun warnt Ratcliffe wieder vor diesen Verhandlungen. Er misstraut dem Regime in Teheran offenbar zutiefst.
Heißt das, Martin, das Problem Iran eigentlich bestehen bleibt?
Ja gut, wir wissen es nicht genau, aber es sieht so aus, auch wenn man es noch nicht abschließend sagen kann. Der Iran will Reparation und offenbar wird er die in der einen oder anderen Form auch bekommen. Wie du weißt, ist die Rede hier von satten 300 Milliarden Dollar und da werden wohl auch die Golfaraber für einspringen müssen, vor allen Dingen Katar, aber vielleicht auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Und die Verhandlungen über das Atomprogramm sollen ja erst losgehen. Und ich habe ja darauf verwiesen, Christoph, was Trump in Evian gesagt hat, dass es plötzlich nur und vor allem psychologisch wichtig sei, dass man diese 400 Kilogramm hoch angereichertes Uran aus dem Iran rausbekommt. Also ich befürchte, dass im allerschlimmsten Fall hier der althergebrachte iranische Modus droht. Man verhandelt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, man schiebt alles raus. Und wenn eben Trump sagt, keine Bombe, ja, ich wiederhole mich, das haben die Mullahs schon 2015 versprochen.
Die Iran sieht sich tatsächlich als Sieger in dem Konflikt.
Iran's military claims it has humiliated the US. An initial deal to end the nearly four-month-old war between Iran and the U.S. was announced on state TV after the two sides agreed to terms. The Iranian military issued a statement claiming victory, saying, Iranian forces demonstrated with strength that the enemy has no path other than accepting defeat and surrender.
Das ist ein Bericht über das iranische Staatsfernsehen, wo ein Statement von der Revolutionsgarde verbreitet hat. Und die Revolutionsgarde sagt dem Statement, der Feind hätte kapituliert und Niederlage anerkennt.
Ja, das ist natürlich übertrieben. Der Iran hat den Krieg militärisch verloren, das muss man schon so sagen. Es gab ja auch Hunderte, wenn nicht Tausende von toten iranischen Bürgern, die den Preis bezahlt haben für das Ganze. Politisch hat er den Krieg aber eben nicht verloren. Also man könnte schon sagen, dass das Ganze ein strategischer Sieg für die Mullahs ist. Die Straße von Hormuz wird zwar in einigen Wochen wieder offen sein, aber das Regime in Teheran weiß nun, dass es eben diese Waffe in der Hand hat. Auch wissen wir immer noch nicht, ob der Iran doch Servicegebühren für die Benutzung der Strait of Hormuz erheben möchte, also Maritime Service Fees, das war auch schon mal die Rede davon. Und man muss sich daran erinnern, die Straße von Hormuz war offen vor Kriegsbeginn. Nun wird das als ein Riesenerfolg gefeiert, dass sie wieder offen ist. Mir ist das nicht einsehbar. Was wir jetzt aber mit Sicherheit sagen können, die Mullahs entdecken den Segen der Geografie. Sie wissen, dass sie diese Straße von Hormuz, durch die 20% des Weltöls fließt, jederzeit wieder schließen können. Und das ist nicht gut.
Du hast vorher schon angetönt mit dem Geheimdienstchef. In Washington führt die Tatsache zu Stirnrunzeln, selbst im Trump seiner Partei.
Ja, das ist richtig. Man wird also jetzt in den kommenden Tagen noch mehr Stirnrunzeln sehen können. Senator Rick Scott, ein Republikaner von Florida zum Beispiel, hat das Abkommen noch nicht gesehen und hofft auf einen echten Deal. Lindsey Graham, der, wie du weißt, Christoph, einer der größten Kriegstreiber war, will nun plötzlich den Kongress einschalten und will, dass dieses Abkommen vom Kongress geprüft wird. Das ist natürlich lächerlich. Es waren Leute wie Graham, die sich über Monate dagegen gewehrt haben, dass der Kongress auch nur irgendein Mitspracherecht an diesem Krieg hat. Aber man sieht an den ganzen ersten Reaktionen, dass sich Unbehagen in Washington breit macht.
Ja, und die kritische Stimme mehrt sich vor allem, seit dem Trump seine Freundschaft mit dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu ein bisschen gelitten hat und mittlerweile angeschlagen ist, wie man sagen kann. Der Trump hat sich in Evian beim G7-Gipfel ziemlich kritisch geäussert zu Israel.
I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon. Israel's fighting Hezbollah too long. And too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
Ja, das ist interessant. Also Trump sagt hier, dass er nicht glücklich ist mit der Art und Weise, wie Israel sich verhält. Er sagt auch, es muss nicht bei jedem Angriff immer gleich im Libanon, meint er offensichtlich, immer gleich ein ganzes Apartmentgebäude zum Einsturz gebracht werden. Er beklagt die Zahl der Opfer. Das ist auch schön, dass er das tut. Aber es sind ungewohnt deutliche Worte des US-Präsidenten in Richtung Israel. Und in Israel natürlich herrscht eigentlich Entsetzen über diese Vereinbarung. Es ist klar, dass Trump also bei den Verhandlungen Netanyahu unter den Bus geworfen hat. Wir wissen eben nicht, was mit dem iranischen Raketenprogramm passiert. Wahrscheinlich gar nichts. Es ist ja keine Rede davon in diesem Memorandum of Understanding mit dem Atomprogramm. Das werden wir auch erst in einigen Wochen oder Monaten wissen, was genau passiert. Die Unterstützung des Irans für die Proxies im Libanon, im Gazastreifen und so weiter, auch davon haben wir nichts gehört. Und irgendwo ist es ein Zeichen der historischen Gerechtigkeit, dass Benjamin Netanyahu, der Trump in diesen Krieg reingetrieben hat und mitgeholfen hat, dass dieser Krieg anfing, nun ganz klar zu den Verlierern dieses Kriegs zählt. Für Israel ist das Ganze also wirklich sehr schlimm. Netanyahu muss nun erkennen, was andere schon lange vor ihm erkannt haben, dass Trump überhaupt keine Skrupel hat, Verbündete und Alliierte gegebenenfalls wirklich unter den Bus zu werfen, dass Trump eben ein Transactional President ist. Er hat keine langfristigen Vereinbarung oder Bindung. Er macht alles so, wie es eben in dem Moment ihm richtig erscheint. Und das hat nun für Israel unter Umständen ziemlich gravierende Konsequenzen.
Ja, das sieht man auch dort dran, wie der Trump den Irankrieg sehr unterschiedlich beurteilt hat im Verlauf von dem Konflikt, wo ja am 28. Februar gestartet worden ist von den Israelis und von den USA. Nach dem Angriff und dann auch ja, in den Wochen danach hat immer alles so getönt, als laufe es bestens für die USA und die Israeli. Hier ein Beispiel vom 2. April, wo der Krieg im Monat alt war.
Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing, and America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before.
Der Trump ist also da sehr siegesgewiss, was den Krieg betrifft. Er sagte Anfang April, dass die Marine völlig zerstört sei, die Luftwaffe sowieso, die Führer seien umgebracht worden und überhaupt die ganzen iranischen Streitkräfte seien zerstört und besiegt. Leicht übertrieben, oder Martin?
Ja, das kann man wirklich sagen. Das ist ein sehr schöner Zusammenschnitt. Du hättest noch mehr da reinbringen können, weil das Ganze dokumentiert Our Little Chatterbox. Unser Präsident Plauderdäschli, der also nie den Mund halten kann, zu jedem seinen Senf zugeben muss und meistens dann auch Zeug sagt, das in der Wirklichkeit überhaupt nicht mehr ankommt. Die bedingungslose Kapitulation hat der Trump gefordert. Und jetzt sagt er in Evian, oh, das sind ganz vernünftige Leute, mit denen kann man Geschäfte machen. Prima, prima. Ey, give me a break. I mean, come on. Also, das ist wirklich, wenn man sich das im Nachhinein anhört, man sollte das jeden Tag über alle amerikanischen Fernsehsender spielen, damit die Leute wirklich mal einen Eindruck kriegen, was alles im Verlauf dieser letzten 3 oder 4 Monate gesagt worden ist von Trump. Es ist natürlich alles etwas anders gekommen. Wir haben schon drüber geredet. Die Straße von Hormuz ist zwar wieder offen, aber das war sie vor Kriegsbeginn. Wir haben also keine Gewissheit, wie das mit dem iranischen Raketenprogramm weitergeht, wie es mit dem Atomprogramm weitergeht. Von einer bedingungslosen Kapitulation des Iran kann keine Rede mehr sein. Und das war, wie sich im Nachhinein eben zeigt, komplett unrealistisch. Aber das sind eben alles Beispiele, wie dieser Präsident tickt und prahlt. Das ist sein MO. Er prahlt, er prahlt, er prahlt.
Ja, und so verkauft er auch jetzt den Deal, der vom Bürgerstock kommen soll, unterschrieben werden und angeblich digital bereits unterzeichnet sei, als ganz grosser Sieg. Er hätte Sieg ja dann natürlich gerade passend zu seinem 80. Geburtstag verkündet. Den 80. Geburtstag hat er mit einer Kampfsportveranstaltung vor dem Weissen Haus gefeiert. Also ein ziemlich grosser Tag für Donald Trump.
Ja, muss man sagen, Christoph, der Präsident hatte ein Mordswochenende, also zu seinem Geburtstag gab es also Mixed Martial Art Fights, da ist Blut geflossen, hinter dem Weißen Haus, ja, dann kam der Iran-Deal, aber so richtig gut kam beides eben nicht an. Wenn man sich die Umfragen anguckt, nicht mal 20% der Amerikaner haben diese Kampfsportveranstaltung zu Ehren Trumps gut geheißen. Das war irgendwie ein vulgäres Ereignis und erinnert auf irgendeine Art Weise fatal an den Niedergang des Römischen Reichs. Gladiatorenveranstaltung gab es damals ja auch noch. Und es ist interessant, dass man also Washington jetzt schon auf dieselbe Ebene wie Rom im Jahr 450 nach Christus einstufen kann. Die Barbaren stehen vor den Toren, alles geht den Bach runter. Und interessant auch, dass natürlich das Römische Reich an seiner Ostgrenze sich mit den Persern, den Sassaniden und vorher den Parthern gekriegt hat. Das heißt, sie haben sie nicht gekriegt, weil sie niemals die Oberhand über das Persische Reich der Sassaniden erlangt haben. Und jetzt also auch wieder hat sich Trump die Zähne ausgebissen am Regime der Mullahs. Und das war also schon, wie ich sagte, ein Mordswochenende für ihn. Ich möchte mal wissen, wie sein Blutdruck an seinem Geburtstag war.
Bei dem Gladiatorenkampf vor dem Weißen Haus hat es etwa so getönt.
Start your engine! Despite a threat of storms, thousands turned out to watch the UFC fights at the White House. The main card event ended with an exciting match for Trump's birthday.
Michelle Obama is a man! Am I right, America?
So, also hat CBS über den Anlass berichtet. Schon ein bisschen speziell und eher ungewohnt, würde ich sagen, oder?
Ja, und das war, wie ich schon sagte, ein total vulgäres Gladiatorenspiel. Und einer der Gladiatoren, einer der UFC-Kämpfer, hat dann noch gesagt, dass Michelle Obama doch ein Mann sei. Eine Verleumdung, die also von den amerikanischen Rechten immer wieder ins Spiel gebracht wird. Ja. Und nebenbei haben sich die Trumps noch ein bisschen Geld ins Haus reingeschafft, weil ihre Kryptofirma World Liberty Financial auch an diesem Spektakel verdient hat. Das Ganze, wenn man sich vorstellt, dass das Ganze auch irgendwo noch eingebettet war in die 250-Jahresfeier der Gründung der USA. Also ich fand das ziemlich déclassé. Also wow, das war also schon irgendwie sehr, sehr surreal, was da abgelaufen ist, ja. Und nun haben wir eben diesen Tag hinter uns gehabt. Ich fand den also sehr, sehr unpassend und offenbar die Mehrzahl meiner Landsleute auch. Aber Trump hat das natürlich nicht gestört.
Ja, aber wie hätte es so weit kommen können? Also er hat jetzt den Deal offenbar griffbereit mit dem Iran, wo er sagt, sagen Sieg, wir haben eher das Gefühl, sagen Niederlage. Denn die Selbstinszenierung mit den Gladiatorenkämpfen, wie hätte es so weit kommen können?
Du, Christoph, ich glaube, das war wirklich eine ganze Reihe von Faktoren, die zu diesem Krieg geführt haben. Also erstmal die unzählige Rolle von Benjamin Netanyahu und den Hardlinern in Israel, die Trump vorgegaukelt haben, er könnte diesen Krieg ohne große Konsequenzen führen und mit einem schnellen Sieg rechnen. Zum Zweiten Trumps Hass auf Barack Hussein Obama. Er lässt ja nie den Mittelnamen von Barack Obama aus. Und er wollte unbedingt beweisen, dass er Trump einen besseren Deal mit dem Iran machen kann als Barack Obama oder dass er den Iran völlig ausschalten kann, was natürlich nicht gelungen ist. Zum Dritten das Beispiel Venezuela. Man hat also dort also Nicolas Maduro sehr schnell rausgeholt. Man hat das Regime in Caracas enthauptet, wie man so schön sagt. Und Trump schwebte eben was Ähnliches vor in Teheran, inklusive, wir haben ja bei einem früheren Podcast darüber geredet, dass man Ahmadinejad, den früheren iranischen Präsidenten, zur Delcy Rodriguez von Teheran erklären wollte. Das muss man sich mal wirklich überlegen, wie absurd das ist. Und dass diese Leute 9000 Atomsprengköpfe zur Verfügung haben, also das kann einem in Schlaf bringen. Und dann viertens natürlich Trumps absolut irre Ignoranz. Ja, Trump hat ja keine Ahnung von unheimlich vielen Sachen. Und im Falle des Iran hat er natürlich auch keine Ahnung gehabt. Er weiß nicht, was 12er Schia ist. Er weiß nicht, wie das Regime sich zusammensetzt. Er hat ja keine Briefings. Er hört ja nicht zu. Er liest nichts. Und ich glaube, es waren alle diese Faktoren, die zu diesem letztendlich doch verhängnisvollen Krieg geführt haben. Natürlich kam noch dazu, dass der Spritpreis nach der Schließung der Straße von Hormuz steil angestiegen ist in den USA und dass der Krieg die Inflation angeheizt hat. Und wir haben also Zwischenwahlen in 4 Monaten und die Inflation ist also wirklich nicht sehr gut, über 4%. Aber Trump hat natürlich, als man ihn daraufhin ansprach, gesagt, I love the inflation. Ich liebe die Inflation. Give me a break. Jedenfalls, es waren alle diese nicht eingeplanten Erscheinungen des Krieges, die dann Trump dazu geführt haben, dass er verzweifelt nach einem Ausweg gesucht hat. Und jetzt hat er diesen offenbar gefunden. Das ist ja auch gut, weil das Töten aufhört, weil man sich am Verhandlungstisch findet, anstatt auf dem Schlachtfeld. Aber insgesamt war das doch eine sehr durchwachsene Sache.
Was sind Konsequenzen, Martin?
Ja, für die USA würde ich sagen, ist das ein strategischer Rückzug. Das ist also, das wird auch die Sicherheitsinteressen der Golfaraber berühren. Die werden sich jetzt auch nach anderen Partnern umgucken, die ihnen vielleicht mehr Sicherheit bieten können, als die USA das in diesem Krieg gemacht haben. Am bedauerlichsten und am schlimmsten sind die Folgen für das iranische Volk, für dieses tapfere Volk, das mehrmals versucht hat, sich dieses Regimes zu entledigen. Tausende sind umgebracht worden im Januar dieses Jahres, weil sie sich aufgelehnt haben gegen dieses Schreckensregime. Du erinnerst dich, Christoph, Trump hat den Iranern versprochen, man werde ihnen zu Hilfe kommen. Er hat gesagt, sie sollen sich erheben gegen dieses Regime und das Land gehöre ihnen. Nun hat Trump also verhandelt. wenn man so will, hinter dem Rücken der Aufständischen mit diesem Regime, findet die Leute, die dieses Regime repräsentieren, gut. Die dritten Verlierer sind die Golfaraber, denen ist gezeigt worden, dass ihre Sicherheitsanliegen nicht verwirklichbar sind ohne die Zustimmung des Irans. Teheran wird auch in Zukunft ein Wörtchen mitzureden haben, was die Belange der Golfaraber angeht. Und natürlich für die Europäer war das Ganze auch ein Verlustgeschäft. Die gestiegenen Energiepreise haben die wirtschaftliche Erholung in Europa wieder zurückgeworfen. Und im Großen und Ganzen muss man eigentlich sagen, das finde ich am interessantesten, Christoph, der Iran-Krieg hat wie der Ukraine-Krieg gezeigt, dass die Großmächte sich die Zähne an kleineren Parteien ausbeißen können. Putin hat sich die Zähne ausgebissen an der Ukraine und Trump hat sich jetzt die Zähne ausgebissen am Iran. Ich finde das absolut bemerkenswert.
Was sind Konsequenzen für Donald Trump himself?
Ja, die Frage ist eben, ob er einen innenpolitischen Schaden davontragen wird. Das lässt sich noch nicht absehen. Ich würde mal sagen, dass es der Fall sein wird. Vielleicht nicht in seiner eigenen Partei, aber nicht mal da bin ich mir sicher. Und natürlich, was ich mehrmals schon gesagt habe, Trump ist als Schwätzer entlarvt worden. Ein Mann, der großspurig redet, aber nicht liefern kann. Er ist das Plaudertäschli der Nation, um es nochmal zu sagen. Und das kann für ihn nicht gut sein. Er weiß ganz genau, wenn die Wahlen in 4 Monaten so ausgehen, wie er das nicht möchte, nämlich dass die Demokraten zumindest ein Haus im Kongress gewinnen, eine Kammer im Kongress gewinnen, dann ist er tatsächlich eine Lame Duck. Und der Iran-Krieg könnte diese Entwicklung beschleunigt haben.
Martin, danke vielmals. Bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu der Rubrik Q&A, Sie fragen, mir antwortet. Wir haben heute eine Frage von Susanne Geilinger. Susanne Geilinger will wissen, was eigentlich aus dem Friedensrat geworden ist. Der Friedensrat, den Donald Trump am WEF grossspurig und grossartig ausgerufen hat. Es hat eine grosse Zusammenkunft gegeben, eine Signing Ceremony, also wo die Mitglieder haben können unterschreiben und sagen, ja, wir zahlen den so und so viel dran. Spielt der Friedensrat irgendeine Rolle in den aktuellen Konflikt in der Ukraine, jetzt mit dem Iran, im Gazastreifen oder wo auch immer?
Tolle Frage. Die Frage an und sich ist schon suffisant. Der Friedensrat, Frau Geilinger, ist pleite.
Hätte er überhaupt je Geld gehabt?
In dem offiziellen Konto des Friedensrats bei der Weltbank sind 000.000 Dollar. Ist also nichts drin. Es ist nie Geld angekommen. Die zweite Stufe, die also in Gaza greifen sollte, Entmilitarisierung der Hamas, Rückzug der Israelis, ist nie verwirklicht worden. Das ist eine Baustelle geblieben zum Leid und zum Schaden der Palästinenser in Gaza. Und der ganze Friedensrat hat sich als das entpuppt, was viele Leute von Anfang an schon gesagt hatten. Er war ein Hirngespinst und jetzt ist er natürlich auch obendrein super pleite. Also außer Spesen nichts gewesen. In dem Fall hat es nicht mal Spesen gegeben.
Danke vielmals für die Beantwortung von der Frage von der Susanne Geilinger. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse ist podcasts@tamedia.ch. Martin, danke vielmals und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Danke dir, Christoph, und bye-bye nach Zürich.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast von «Tagesanzeiger», «Berner Zeitung» und «Basel Zeitung». Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse. Bleiben Sie uns treu. In einer Woche unterhält sich mein Kollege Noah Fendt mit der Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.